Und da sollte man sich auch überlegen, als Arbeitgeber, was mache ich mit den Fotos? Wenn die im Internet sind, also das konkret auch formulieren. Ich bin einverstanden als Mitarbeiter, dass ich auf der Webseite veröffentlicht werde. Wenn es aber Printmedien sind, ich habe zum Beispiel einen Katalog, bundesweit, große Auflage, da habe ich natürlich ein Problem, wenn der auf einmal ausscheidet oder sagt, ich will das nicht mehr, dann kann ich die ganze Auflage einstampfen.
Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz. Und auch heute darf ich einen tollen Gast begrüßen, Rechtsanwältin Julia Marmorow.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wunderbar, dass du dir die Zeit nimmst. Wie schon angeklungen, wird es natürlich heute um rechtliche, um auch juristische Themen gehen. Aber du hast ja auch deinen Schwerpunkt auf Social Media, Webseiten. Also ein Thema, was viele Unternehmen sicherlich auch hier aus dem Netzwerk sehr interessiert. Bevor wir da fachlich einsteigen, starten wir wie immer mit unseren 6 Fragen zum Einstieg. Und zwar, geboren und aufgewachsen bin ich in?
In Hannover geboren, aufgewachsen in Wolfsburg, Zonenrandgebiet damals, studiert in Münster, 98 nach Bielefeld gekommen und seitdem als Rechtsanwältin hier zugelassen.
Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium, man kann es jetzt schon ein bisschen ahnen.
Tatsächlich auch noch eine vorgeschobene Ausbildung als Bankkauffrau und dann Jura studiert in Münster, erstes, zweites Staatsexamen, ist lange, lange her.
Okay. Heute bin ich beruflich. Ich habe jetzt auch so eine Ahnung.
Als Rechtsanwältin seit 98 tätig hier in Bielefeld mit eigener Kanzlei und bin Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz, Markenrecht, Urheberrecht, Marken, Wettbewerbsrecht und Datenschutzbeauftragte.
Als Bielefelder oder als Bielefelderin sollte man mindestens einmal
auf der Alm gewesen sein.
Ich liebe die Antwort. Sehr gut. Ich bin auch großer Arminia-Fan. Wir kriegen die Antwort hier zum Glück relativ häufig.
Hoch und runter.
Sehr gut. Mit diesem Bielefelder oder Bielefelderin möchte ich gerne einmal essen gehen.
Mit Piet Klausen.
Na, war hier auch schon zu Gast.
Schön.
Ja, weiß gar nicht, ob er den hört. Gucken. Und last but not least, wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeisterin wäre, was für ein Übergang, dann würde ich?
Dann würde ich dafür sorgen, dass für Hundebesitzer, beziehungsweise für die Hunde, mehr Mülleimer vorhanden sind. Wenn man mit dem Hund spazieren geht, entsteht ja etwas, was man entsorgen möchte. Und da ist viel zu wenig hier. Okay. Wirklich, ist echt ein Problem.
Guck mal, ein ganz neuer Aspekt.
Kenne ich aus anderen Städten, wo es wirklich anders ist. Und da ist ein bisschen Handlungsbedarf aus meiner Sicht.
Okay. Guck mal, das Thema hatten wir auch noch nicht. Wir haben schon ein paar Folgen gemacht hier, aber Thema gab es auch noch nicht. Ja, wunderbar. Julia, lass uns fachlich ein bisschen einsteigen. Social Media, ich beschäftige mich ja auch schon eine ganze Weile damit. Entwicklung ist rasant. Was sich da die letzten Jahre getan hat. Kaum ein Unternehmen hat keinen Kanal. Auf irgendeinem Kanal sind ganz, ganz viele tätig. Eine Webseite ist so selbstverständlich wie ein Briefkasten, behaupte ich. Was würdest du sagen, auch wenn das jetzt erstmal groß gezogen ist, was hat sich so die letzten Jahre in deinem Bereich getan? Was waren so die großen Entwicklungen?
Wahnsinnig viel. Also es gibt tatsächlich viele Dinge, die man falsch machen kann, wo man juristisch auch verfolgt werden kann, mit einer Abmahnung, einstweilige Verfügung. Und das fängt damit an, Kleinigkeit, dass ich im Impressum einen kleinen Fehler habe, indem ich zum Beispiel die Handelsregisternummer nicht eingetragen habe, wo man sich fragt, wer hat damit ein Problem? Welcher Nachteil ist für einen Wettbewerber da? Aber das sind Dinge, es gibt auch Verbände, die wirklich gezielt das Internet durchsuchen nach solchen kleinen Verstößen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich, wenn man im Netz unterwegs ist, um die juristischen Dinge kümmert, um das zu vermeiden.
Was haben die für ein Interesse, die das tun? Also gibt es da irgendwie ein monetäres Interesse oder sind das Idealisten, die sagen, das gehört sich so, das muss so sein? Weißt du das?
Sowohl als auch. Also es gibt einmal tatsächlich darauf spezialisierte Anwaltskanzleien. Und da ist natürlich das Monetäre auch ein Punkt, denn derjenige, der abgemahnt wird, der muss alle Kosten tragen, also auch die Kosten des Rechtsanwaltes. Okay. Und dann gibt es wie die Deutsche Umwelthilfe Verbände, die natürlich ein Interesse an einem fairen Wettbewerb haben und letzten Endes aus diesem Grunde diese Abmahnung machen. Also teilweise ist es wirklich merkwürdig, was da so passiert, aber juristisch ist es klar, es ist berechtigt, wenn ich einen Fehler gemacht habe in diesen Sachen, dass ich abgemahnt werden kann.
Kann man das so pauschal sagen? Ich kann mir die Antwort schon fast denken. An welchen Größenordnung muss ich bei so einem, ich würde es ja noch sagen, so einem kleineren Fauxpas, muss ich da so mit rechnen? Weil das klingt jetzt ja nicht wild. Oder ich habe auch mal gehört, wenn ich da irgendwie nicht als, wie heißt es da, Herausgeber oder so auf meiner Webseite stehe oder als der inhaltlich Verantwortliche, so ist das ja auch etwas, was fehlt und was da sein muss. Ich kann ja sagen, das kostet dich die Strafe. So wild ist das dann, oder?
Es ist keine Strafe. Es ist, ja, es ist hier Zivilrecht und kein Strafrecht. Aber das geht von 200, 300, 400 Euro bis zu 1200 oder 1400 Euro, die Anwaltsgebühren alleine. Und hinzu kommt ja dann möglicherweise noch ein Schadenersatz, wenn ich tatsächlich Fotos verwende zum Beispiel, ein Rezept kopiert habe, das auf meine Seite, ein Rezeptfoto kopiert habe, auf meine Seite setze. Da gibt es einen Urheber für dieses Foto. Da gibt es keine feste Größenordnung. Es ist immer der und der Betrag. Es kommt wie immer in diesen Bereichen darauf an. Aber in der Regel fängt das dann, also gerade wenn es um Urheberrechte, Markenrechte geht, bei 1500 Euro Anwaltsgebühren plus Lizenzgebühr, die entgangen ist, an. Also das kann durchaus teuer werden.
Okay. Ich greife jetzt direkt mal auf, wenn du jetzt gerade sagst, so ein Rezept oder ein Bild oder so, ne? Dieses sogenannte Recht am Bild, kannst du darüber ein bisschen was sagen? Weil das ist auch so eine Frage, die höre ich auch öfter oder wird öfter mal diskutiert. Wie ist das gestaltet? Was muss ich da beachten, auch als Unternehmen? Was sollte ich vorher sicherstellen? Was lasse ich mir vielleicht auch schriftlich geben und so weiter?
Also dazu Folgendes, wir sprechen jetzt über Fotos. Ich habe Fotos. Da ist ein Mensch drauf. Es gibt auch Fotos, wo kein Mensch drauf ist. In beiden Fällen ist es so, dass es einen Urheber gibt, der dieses Foto gemacht hat. Und deswegen muss ich mich um Urheberrechte kümmern. Also einmal, wenn kein Mensch drauf ist, Urheberrechte. Wenn ein Mensch drauf ist, worauf du gerade hinaus wolltest, geht es um dieses Recht am eigenen Bilde. Und da brauche ich grundsätzlich die Zustimmung. Da muss ich mir die Zustimmung des Abgebildeten einholen. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel, wenn es um Personen der Zeitgeschichte geht oder wenn die Person nur Beiwerk ist. Ich mache ein Foto und da ganz hinten sind irgendwelche Leute zu sehen. Beiwerk oder wenn es Versammlungen sind oder es heißt im Gesetz, dass uralt ist, Versammlungen oder sonstige Aufzüge. Was ist ein sonstiger Aufzug? Ein sonstiger Aufzug ist, ich bin im Fußballstadion. Ich bin auf einer Demo. Und lauf da irgendwie rum, dann brauche ich keine Zustimmung. Aber, und das sage ich jetzt nochmal, ich habe es vorhin schon mal gesagt, immer im Einzelfall nochmal eine Interessenabwägung. Die Persönlichkeitsrechte des Abgebildeten gegenüber den Rechten, die derjenige hat, der diese Fotos veröffentlicht. Also kann es trotzdem in den Fällen, in denen man sagt, okay, ich brauche gar keine Zustimmung, weil ich auf einer Versammlung bin, aber irgendwie sehe ich da total doof aus und was weiß ich, das gefällt mir nicht. Im Einzelfall nochmal schauen, diese Interessenabwägung.
Ich nenne dir jetzt mal einen Fall, den es tatsächlich als Diskussionspunkt gab, wenn ich darf. Und zwar war ein Unternehmen, die auch Kunde bei uns sind, die waren auf dem Weihnachtsmarkt. So, und dann haben die ein Gruppenbild gemacht und wirklich recht gut sichtbar im Hintergrund war eine andere Person, auch mit Gesicht sichtbar. Und jetzt war die Frage, dürfen wir das jetzt veröffentlichen oder nicht?
Zustimmung.
Muss man sich das einholen?
Wenn die Person erkennbar ist, brauche ich die Zustimmung.
Okay. Und weil natürlich keiner weiß, wer jetzt diese Person auf dem Weihnachtsmarkt war, kannst du höchstens wahrscheinlich rausretuschieren, unkenntlich machen, oder?
Genau, unwahrscheinlich. Also man muss auch immer die Kirche im Dorf lassen. Ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Ob diese Person wirklich dann dieses Foto sieht und dagegen vorgeht. Aber wenn sie es tun würde, wäre die Zustimmung erforderlich, wenn erkennbar ist, das ist Frau Marmorow, die da hinten einen Glühwein trinkt. Ja. Und nochmal ganz kurz auch wichtig in diesem Bereich, was du gerade gesagt hast, Fotos mit Menschen drauf, Recht am eigenen Bilde. Wenn es um Mitarbeiter geht, ich weiß nicht, ob diese Veranstaltung war ja mit Mitarbeitern, hast du gerade gesagt. Bei Mitarbeitern muss diese Zustimmung vor allen Dingen schriftlich sein. Das ergibt sich aus der DSGVO. In allen anderen Bereichen kann diese Einwilligung auch konkludent, wie der Jurist sagt, erfolgen. Ich sehe, ich werde fotografiert und das reicht. Das muss nicht schriftlich sein. Oder auch bei Firmenfeiern. Wie mache ich das? Ja, da ist es empfehlenswert, so einen Aufsteller irgendwo hinzustellen. Wir machen heute Fotos und auch konkret zu sagen, was wir mit den Fotos machen. Wir veröffentlichen sie im Print oder im Internet. Das reicht.
Wenn du das nicht möchtest, sag kurz Bescheid.
Sag kurz Bescheid, ganz genau. Aber bei Mitarbeitern muss es wirklich schriftlich sein.
Ist es da so, dass man das wirklich für das jeweilige Bild immer noch mal braucht? Oder reicht das, wenn das zum Beispiel Teil vom Arbeitsvertrag oder so ist?
Genau, es reicht Teil vom Arbeitsvertrag. Es muss nicht für jedes Bild eingeholt werden. Und deswegen empfehle ich meinen Mandanten auch immer, Arbeitsvertrag habe ich, dann noch so ein paar andere Formulare, die unterschreiben müssen. Und dann eben auch Fotoverwendung. Und da sollte man sich auch überlegen, als Arbeitgeber, was mache ich mit den Fotos? Wenn die im Internet sind, also das konkret auch formulieren. Ich bin einverstanden als Mitarbeiter, dass ich auf der Webseite veröffentlicht werde. Wenn es aber Printmedien sind, ich habe zum Beispiel einen Katalog, bundesweit, große Auflage, da habe ich natürlich ein Problem, wenn der auf einmal ausscheidet oder sagt, ich will das nicht mehr, dann kann ich die ganze Auflage einstampfen. Und deswegen sollte man, das ist auch individuell, je nach Unternehmen, diese Erklärung genau passend auf das Unternehmen formulieren. Da gibt es auch kein Muster, so das gilt immer. Da muss man wirklich schauen, was wird mit diesen Fotos gemacht.
Okay. Ja. Gut, das, was wir gerade gesagt haben, gilt wahrscheinlich eins zu eins, jetzt, ob es jetzt Social Media ist oder Webseite. Ne? Das ist einfach eine Regelung, die sollte ich treffen, da hole ich mir Einverständnis. Und okay, gut. Gibt es sonst bei der Veröffentlichung noch etwas, wo du sagst, hast du häufiger mal irgendwie einen Fall oder da sollten Unternehmen drauf achten oder ist das so der Hauptpunkt, den
man... Also der Hauptpunkt ist wirklich Fotos, ja. Mhm. Also ich glaube, heutzutage wissen viele Menschen, dass sie nicht einfach, ich verkaufe mein gebrauchtes Fahrrad bei eBay, so. Ja. Und sehe, ach Mensch, der hat das gleiche Fahrrad ja auch schon verkauft. Nimm das Foto, tu es rein. Das macht kein Mensch mehr.
Ja, ich glaube, ein bisschen Gefühl
entwickelt, die Menschen mittlerweile sensibilisiert, weil da eben die Urheberrechte des Fotografen sind. Es sei denn, es gibt Ausnahmen, dass ich... Das heißt ja, juristisch ein Foto, wenn es eine Schöpfungshöhe hat, ist ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Das heißt eine persönliche geistige Schöpfung. Wenn ich das habe, muss ich mich kümmern. Wenn ich das aber nicht habe, weil es ein Foto ist, was überhaupt nicht diese Schöpfungshöhe hat.
Schönes Wort.
Ja, Schöpfungshöhe. Ganz, und auch wieder Einzelfallentscheidung. Wann habe ich, ich male jetzt hier eine Comicfigur hin. So.
Kunstwerk ganz wahrscheinlich, wenn du das machst, ne?
Bunt und alles Mögliche. Und ist das jetzt ein urheberrechtlich geschütztes Werk oder ist es das nicht? Wenn es das nämlich nicht ist, weil es diese Schöpfungshöhe nicht hat, sich also nicht vom Alltäglichen abhebt, du könntest das genauso machen, die Comicfigur, dann darf ich das machen, dann muss ich mich überhaupt nicht darum kümmern, um die Urheberrechte. Und was ich eigentlich noch sagen wollte, es gibt eben auch Ausnahmen, wo ich Dinge machen darf mit Fotos, ohne den Urheber zu fragen. Zum Beispiel, wenn ich zitiere, zum Beispiel für den privaten Bereich, zum Beispiel Panoramafreiheit, Foto von der Sparrenburg, bleiben, darf ich machen, ohne Zustimmung.
Das steckt hinter panoramafrei, weil ich finde, das ist auch so ein Begriff, der in dem Kontext immer wieder auftaucht. Ne?
Das ist ja auch so ein Thema, Panoramafreiheit. Panoramafreiheit,
also sag ich noch mal was dazu.
Das steht im Urhebergesetz drin, sagt, dass Gebäude, die sich an öffentlichen Plätzen befinden, bleibend, dazu habe ich gleich auch noch einen Fall, bleibend, dürfen ohne Zustimmung des Urhebers fotografiert werden. Oder veröffentlicht werden. Und da gab es einen schönen Fall, das ist schon ewig her, Christo, der ist ja schon verstorben jetzt, der hat ja damals den Reichstag verhüllt. Und da hatte ein Postkartenverlag Fotos von dem verhüllten Reichstag gemacht. Und Christo fand das doof und hat gesagt, das dürft ihr nicht, ihr braucht meine Zustimmung, ihr müsst Lizenzgebühren zahlen für die Postkarten oder was die auch immer gemacht haben. Und das ist dann auch entschieden worden. Der Postkartenverlag berief sich auf diese Panoramafreiheit und sagte, ist doch bleibend, öffentlicher Platz und so weiter. Nein, das war natürlich nicht bleibend.
Das war ein Kunstwerk, was irgendwann wieder weggenommen wird.
Ganz genau, ganz genau. Aber wenn es bleibend ist, darf ich das machen.
Okay.
Ja, das ist die Panoramafreiheit.
Okay. Fällt unter Panoramafreiheit auch sowas wie, weiß nicht, wenn ich jetzt vorne hier auf den Platz gehe und im Hintergrund sehe ich dann noch das Logo von Radio Bielefeld?
Das ist schon wieder ein anderer Rechtsbereich. Logo ist Markenrecht. Ja, da muss ich mich auch wieder drum kümmern. Ne? Eine Marke, das sind Bezeichnungen, das können Wörter sein, das können Logos sein, das können aber auch Töne sein, das können auch Bilder sein, also alle möglichen Zeichen, die geeignet sind, ein Unternehmen von einem anderen zu unterscheiden. Radio Bielefeld ist garantiert eine Marke, ist bestimmt auch eingetragen. Und je nachdem, wenn das nur im Hintergrund ist und du damit auch keine erwerbswirtschaftlichen Zwecke verfolgst, ist das in Ordnung. Ja, wenn das aber im Vordergrund steht, ne? dann kann das ein Problem geben, markenrechtlich. Also wir haben immer verschiedene Rechtsgebiete, um die man sich kümmert. Das ist das Urheberrecht einmal, aber das ist auch das Markenrecht. Vielleicht als Beispiel dazu auch noch der Otto Walkes. Der hat den Ottifanten gemacht.
Stimmt, ja.
So, schön und gut. Er ist der Urheber. Muss ich mich um Urheberrechte kümmern. Garantiert ist das aber auch der Ottifant als Marke geschützt. Also muss ich mich um mehrere Rechte kümmern.
Also im Zweifel, vielleicht kann man es ja auch so weit festhalten, wenn man jetzt auch mein Beispiel nochmal nimmt, im Zweifel ruft man da halt an, ne? Oder lässt man es vorher einfach nochmal klären, wenn es im unternehmerischen Bereich ist? Oder bist du da wieder bei, lass mal Kirche im Dorf, da wird Radio Bielefeld ja wahrscheinlich, jetzt, ne, egal in dem Kontext, aber werden die vielleicht auch nichts sagen, im Zweifel freuen sie sich sogar.
Ganz genau. Das ist aber auch wieder zweigleisig. Also jetzt hier in Bielefeld, Radio Bielefeld, denke ich mal, das ist eine sogenannte Berechtigungsanfrage oder man telefoniert einfach und sagt, hör mal, ist das in Ordnung? Wir wollen das so verwenden. Aber wenn das jetzt ein anderes Unternehmen von ganz woanders ist, kann es ja sein, dass sie das wirklich nicht lustig finden. Und dann gibt es einmal diese sogenannte Berechtigungsanfrage. Damit wecke ich möglicherweise aber auch schlafende Hunde. Ja, deswegen ist es viel besser, vorher juristisch abklären zu lassen. Muss ich überhaupt die Zustimmung einholen?
Okay.
Wenn ich das nämlich gar nicht muss, muss ich auch niemanden fragen.
Mhm.
Wenn ich das aber muss, ist es in der Regel schon sinnvoll, dass man im ersten Schritt versucht, um eine juristische Auseinandersetzung vor Gericht im schlimmsten Fall zu vermeiden, sich auszutauschen. Und in vielen, vielen Fällen funktioniert das auch.
Mhm. Und in solchen Fällen kann man dann zu dir kommen?
Auf jeden Fall kann man dann zu mir kommen. Mhm. Und ich würde dann zunächst auch wirklich prüfen, müssen wir uns überhaupt um Markenrechte, Urheberrechte oder was auch immer kümmern? Und im besten Fall müssen wir das nicht. Egal. Und dann würde ich eine Empfehlung aussprechen und sagen, okay, wir nehmen erstmal so Kontakt auf, außergerichtlich und klären das. Oder wir machen das einfach und lassen es drauf ankommen.
Okay. Ist das so, ich stelle mir das manchmal auch so vielleicht zu kompliziert vor, rufe ich dann dich einfach an und sag so, ich würde das gerne mal mit dir besprechen und dann ist das meinetwegen irgendwie eine halbe Stunde Gespräch und hast du sicherlich noch ein bisschen Aufwand damit, das so zu prüfen und vielleicht ein Schriftstück zu machen oder ist es doch eher groß? Also ich habe da immer noch kein Gefühl dafür, wenn jetzt man so eine Fragestellung hat, ist das direkt immer so ein Riesending mit einer Rechtsanwältin oder kann das auch mal klein und unkompliziert sein? Wie ist das so?
Der erste Schritt idealerweise ist klein und unkompliziert. Ja, dann ruft mich einer an und sagt, hör mal, das und das und das will ich verwenden, das und das Foto, ist das okay? Und dann schaue ich da drüber und gebe schon mal eine Empfehlung ab. Und je nachdem, wie die Empfehlung lautet, werden dann die weiteren Schritte eingeleitet.
Okay. Klar, kann natürlich immer alles bei rauskommen. Ne? Genau. Ich will jetzt auch nicht sagen, so, das bleibt immer klein und so. Aber ich finde es wichtig, jetzt für die Hörerinnen und Hörer, glaube ich auch, ne, dass man sagt so, die Hürde ist vielleicht gar nicht so groß. Ne? Das ist total unkompliziert. Man kann mal
im ersten Schritt. Blöder ist es natürlich, wenn schon was passiert ist. Mhm. Also das Unternehmen hat schon alles Mögliche gemacht, was alles Mist war, was juristisch nicht in Ordnung war und kommt dann zu mir. Dann kann ich natürlich auch nicht mehr viel beraten. Dann ist praktisch, ist es noch nicht in den Brunnen gefallen, das Kind. Mhm. Aber dann liegt
auf dem Weg nach unten.
Genau. Dann liegt vielleicht eine Abmahnung schon vor. Mhm. Abmahnungen kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, haben relativ kurze Fristen. Mhm. Danach kann eine einstweilige Verfügung folgen. Da sind schon Kosten entstanden von der Gegenseite und man muss schnell handeln. Aber auch da ist meine Erfahrung mit den Abmahnungen so, dass sich 90% aller Fälle, selbst wenn ein Kunde, ein Mandant eine Abmahnung bekommt, außergerichtlich regeln lassen.
Okay. Mhm.
Indem man kommuniziert. Und in 90% der Fälle funktioniert das, dass der Abmahner sagt, okay, du hast mein Foto verwendet, finden wir doof, wir sind die Urheber. Aber mit den Kosten können wir uns irgendwie einigen. Hauptsache, du nimmst es raus, es ist weg. Und die Sache ist erledigt.
Ja, wenn du da noch mehr hast zu Mahnungen.
Abmahnungen, also das ist mein Tagesgeschäft. sowohl ich mahne ab natürlich, wenn meine Mandanten als Urheber verletzt werden oder Markenrechtsinhaber, aber eben auch Mandanten, die abgemahnt worden sind. Und eine Abmahnung ist eben der erste Schritt in diesen ganzen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes. Mhm. Das ist ja Markenrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht. Außergerichtlich zu versuchen, die Sache zu regeln, indem der Abgemahnte eine Unterlassungserklärung abgibt.
Okay.
Und da reicht nicht, dass er sagt, okay, mache ich nicht mehr, sondern er muss schon sagen, ich mache es nicht mehr. Und wenn ich es wieder mache, wenn es wieder vorkommt, dann zahle ich eine Vertragsstrafe.
Okay.
Die in der Regel 5.000 Euro ist, weil man dann beim Landgericht wäre. Das ist der erste Schritt. Und das sollte man auch beachten als Unternehmen, wenn so eine Abmahnung ins Haus flattert. Mhm. Denn die Frist ist kurz und da es um Unterlassungen geht, ist der nächste Schritt des Abmahnenden zu sagen, wir machen eine einstweilige Verfügung. Und das ist so ein gerichtliches Schnellverfahren, nicht mit Zeugen und diesem ganzen Krempel, sondern nur Glaubhaftmachung. Und dann ergeht praktisch sehr, sehr schnell eine Unterlassungsverfügung. Und dann kann der Gerichtsvollzieher, die Fälle habe ich auch gehabt, dann steht der Gerichtsvollzieher im Unternehmen und sagt, ihr habt die und die Postkarten gemacht oder die und die Tassen mit denen und den Bildern. Stopp, wird sofort eingestellt. Also Abmahnung sollte man sich kümmern.
Wenn du gerade Unternehmen ansprichst, Kunden ansprichst und so, kannst du uns ein bisschen Einblick geben? Machst du viel hier in der Region oder bist du national tätig? Und Ja, also unterschiedliche Unternehmensgrößen, einfach mal so, mit wem arbeitest du?
Das Schöne ist, in diesem Rechtsgebiet, ich muss keinen Mandanten sehen und anfassen und irgendwas machen. Anders als im Familienrecht, im Arbeitsrecht, da musst du natürlich die Nähe zum Mandanten haben. Und gerade nach Corona, es läuft so viel online.
Ja.
Ich muss eigentlich, ich sehe natürlich gerne meine Mandanten, aber ich muss sie nicht sehen. Und deswegen ist mein Wirkungskreis auch tatsächlich, ja, bundesweit. Ob der in München sitzt, in Nürnberg, in Stuttgart, in Hamburg, in Bielefeld. Das ist völlig
wurscht. Am liebsten Bielefeld.
Genau, natürlich Bielefeld. Aber wir können alles online machen, beziehungsweise per E-Mail und so weiter. Und das ist eigentlich das Schöne in diesem Rechtsgebiet. Ja.
Okay. Jetzt hast du gerade das ja geografisch auch ein bisschen eingeordnet. Gibt es so Unternehmensgrößen, mit denen du häufig zu tun hast?
Also der größte Mandantenstamm besteht aus Startups tatsächlich, die beginnen. Die haben natürlich tausend andere Sachen, als sich mit juristischen Dingen erstmal auseinanderzusetzen. Es ist aber trotzdem wichtig, das von Anfang an auch zu machen, um eben Abmahnungen oder was auch immer zu vermeiden. Und dann KMU, die haben in der Regel, sind die natürlich schon so ein bisschen aufgestellt, aber wollen eben auch rechtliche Sicherheit und sagen dann, komm, schau dir mal meine Website an, schau dir mal meinen Insta-Auftritt an, ist das alles rechtlich konform? Und gerade die Startups haben sich ja einen Namen ausgesucht, unter dem sie starten wollen. Und da ist es oft auch so, da kann man schon ganz viel falsch machen, dass man vielleicht Markenrechte verletzt. Das sollte man prüfen. Wenn man das nicht macht, wenn alles in Ordnung ist, sollte man auch überlegen, ob man so seinen Firmennamen, seine Bezeichnung als Marke anmeldet, gleich am Anfang. Das kostet 300 Euro. Das kostet 300 Euro Amtsgebühren, dann kommen noch meine Gebühren dazu, wenn ich das mache. Das ist also überschaubar, unter 1.000 Euro. Und dann habe ich die Marke, dann habe ich den Markenschutz. Und je nachdem, wie ich mich entwickle, kann das durchaus irgendwann mal auch wichtig sein. Wenn nämlich jemand anders kommt, unter derselben Bezeichnung an den Markt geht und ich dann sage, das finde ich jetzt aber doof.
Ich habe keine Annahme, ne, wenn du es nicht eingetragen hast.
Genau, genau. Ist schwierig, geht auch, aber dann muss ich mich immer verkehrt durchgesetzt haben. Also besser ist die Marke, die Kosten sind überschaubar. Dass man das irgendwie als Startup auch am Anfang mit im Hinterkopf hat, ob man das macht.
Das ist das, was unter Wort und oder Bildmarke fällt.
Genau, und oder Bildmarke, genau.
Wie hältst du dich auf dem Laufenden? Ich stelle mir das auch so super komplex vor, ne, dass sich da total viel tut. Ne? Also wenn ich mir jetzt nur den Social Media und Podcast-Bereich bei uns angucke, wir haben eine eigene News-Gruppe bei uns im Team, wo jeden Tag irgendwas kommt von irgendeinem Player in dem Markt. Und das ist ja noch, sag mal, eher der fachliche Teil. So, vielleicht kannst du da jetzt ein paar Sachen vernachlässigen, aber der juristische ist ja auch andauernd. Ne? Dann gibt es wieder ein Urteil jetzt irgendwie, muss Meta was zahlen oder Google und so. Ne? Also
ganz genau.
Ist bei dir nicht auch so voll viele Einschläge? Und
voll viele Einschläge. Also einmal natürlich muss ich als Rechtsanwältin auf dem Laufenden sein und mittlerweile natürlich ganz viel übers Internet. Ich habe meine Newsletter, ich habe dies und das und da sehe ich, das und das Urteil ist gekommen oder das und das neue Gesetz kommt, die DSGVO damals.
Okay. Ja, Riesending.
Super Riesending. Ja. Sprechen wir vielleicht noch drüber. Auf der anderen Seite oder zusätzlich bin ich verpflichtet, als Fachanwältin mich fortzubilden. Also ich muss dreimal im Jahr selber mich, das ist vorgesehen, sonst verliere ich meinen Fachanwaltstitel, mich fortbilden in diesen Bereichen und insofern ist man eigentlich auf dem Laufenden. Ja.
Ja, aber ich habe es mir halt auch gedacht, ne, weil da ist auch so viel Dynamik drin. Ne? Wir kriegen das ja immer wieder so als Randbereich. Ist natürlich auch wichtig für uns, ne, wenn wir irgendwie in der Beratung sind oder so und Kunden uns auf sowas ansprechen, wie das mit dem Bild und so weiter. Ne?
Ja.
Aber ist natürlich jetzt für uns kein Kerngebiet, ne? Aber
vielleicht auch lustig oder interessant in dem Zusammenhang mit der Rechtsprechung. Da muss man auf dem Laufenden sein. Okay, es gibt die Oberlandesgerichte, die Landgerichte und so weiter. Oberlandesgericht zur Influencer-Werbung zum Beispiel. Kathi Hummels, das war der
großer Fall, ne? Vor
großer Fall.
2, 3 Jahren, ja.
So, und dann hat jetzt der BGH entschieden. Der BGH ist ja über allem. Und es gab vorher Kathi Hummels, da war gesagt worden, die Werbung ist also auf jeden Fall nicht zulässig. Es gab andere Influencer, da wurde gesagt, ein anderes OLG sagte, die Werbung ist zulässig. Also die OLG widersprechen sich in ihrer Rechtsprechung. Und bis der BGH dann eine Entscheidung trifft, kann ich mir vor allen Dingen in diesem Bereich, das ist der fliegende Gerichtsstand, aussuchen, vor welches Gericht ich ziehe.
Ach so.
Ja, weil ich kann das Internet überall abrufen, in Köln, in Düsseldorf, in Hamburg, wo auch immer. Und dann gehe ich dahin, wo die
günstige Rechtsprechung ist. Was ich so brauche, ne?
Genau. Und bis der BGH dann mal etwas entscheidet, wie er es jetzt im Bereich der Influencer-Werbung ja getan hat letztes Jahr, ist so ein bisschen Rechtsunsicherheit. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Und dann spricht der BGH ein Machtwort. In dem Fall mit den Influencern hat er aber wieder ein Machtwort gesprochen, was sehr vage ist. Im Endeffekt wieder, es kommt darauf an, und das ist ein schöner Begriff, ob ein werblicher Überschuss besteht in der Influencer-Werbung. Was ist das?
Und ab wann ist das sozusagen der Fall? Ne?
Also und das ist wieder mal eine Einzelfallentscheidung. Es kommt auf die Anzahl der Follower an. Es kommt darauf an, also wenn ich Geld dafür gekriegt habe oder sonstige
Gegenwerte. Oder Sachleistung.
So, genau, ne? Dann ist es kennzeichnungspflichtig und so weiter und so fort. Wenn nicht, dann nicht. Im Einzelfall muss man wieder schauen. Zielgruppe, Zahl der Follower. Ja. Also das Urteil ist auch wieder mal vage.
Ja. Wenn du schon, wenn du Influencer ansprichst, wollte auch super gern mit dir noch über die sogenannten Corporate Influencer sprechen, also die Markenbotschafterinnen und Botschafter. Weil das ist so ein Thema, das hat sich bei uns jetzt im letzten Jahr also wirklich super stark entwickelt, ne? Dass ganz viele Unternehmen, das heißt ganz viele, aber doch mehr Unternehmen darauf setzen, Mitarbeitende halt zu Markenbotschaftern zu machen. Und für mich ist das so ein ähnliches Gefühl, das noch nicht so richtig klar ist, wo sind jetzt auch so die rechtlichen Leitplanken?
Genau das Gleiche, was ich gerade gesagt habe.
Es gilt genau so dafür.
Und deswegen ist es im Unternehmen auch wirklich wichtig, wenn die Geschäftsleitung sagt, so mach du das jetzt mal. Oder dass man sich rechtlich vorher auch ein bisschen informiert. Ja, gerade mit dieser Kennzeichnungspflicht. Ja, bin ich im Bereich der Werbung oder nicht? Und das bin ich ja in dem Bereich, also bin ich auch kennzeichnungspflichtig.
Ja, Werbung. Hey, ich finde, das kommt ja so ein bisschen drauf an. Ne? Wenn jetzt natürlich ein Corporate Influencer andauernd erzählt, keine Ahnung, das sind jetzt die besten Produkte und er ist wie eigentlich eine Sales-Maschine, dann sicherlich, aber ich bin jetzt natürlich auch kein Experte, ne? Aber was ist, wenn eine Person eigentlich eher aus dem beruflichen Alltag erzählt, wie läuft das in dem Unternehmen ab, sind bei uns irgendwie typische Arbeitstage, das sind irgendwie Benefits im Unternehmen und so, also gar nicht so produktlastig unterwegs ist, das ist ja dann, ist das Werbung?
Das Nein. Das ist keine Werbung, ganz genau, Werbung ist all das, was der Absatzförderung dient. Ja, und das kann alles Mögliche sein, das kann Sponsoring sein, all das ist Werbung, aber das wäre jetzt keine Werbung, aus meiner Sicht jedenfalls, so wie du es geschildert hast. Aber wenn du hast eben gesagt, wir sagen, wir sind die Nummer eins in dem und dem und dem Bereich. So, das muss natürlich wahr sein und das muss auch ein bisschen konkret sein. In welchem Bereich bin ich denn die Nummer eins? Im Bereich der Kundennähe, im Bereich der Umsatzgröße, was auch immer. Das muss dann schon ein bisschen konkreter sein. Und das Interessante ist, diese ganzen rechtlichen Sachen folgen aus dem sogenannten Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG. Das besteht aus wenigen Paragraphen und das ist alles, da steht nicht drin, Influencer-Werbung, diese ganzen Begriffe, das gibt's gar nicht. Ja, das fällt alles unter den Begriff der Irreführung.
Gibt's irgendwie Tipps und Hinweise für die persönlichen Profile? Also das, manche schreiben ja sowas drauf wie, das hier nach dem Motto ist meine eigene Meinung. Alles, was ich hier schreibe, ist meine eigene Meinung, um sich sozusagen abzusichern, dass das jetzt ja nichts mit dem Unternehmen direkt zu tun hat sozusagen. Mhm. Aber natürlich wird auf dem Profil im Sinne des Unternehmens gepostet. Weißt du, ob das notwendig ist?
Ob was notwendig ist?
Ja, dieses, dass man das draufschreibt, dass man sagt so.
Das ist meine eigene Meinung.
Ja, das ist meine Meinung, weil manche halten das für eine Pflichtangabe.
Ja, nein, es ist keine Pflichtangabe, es ist schon empfehlenswert. Und da kommen wir zum nächsten Thema.
Sehr gut.
Wir haben natürlich
das hier ganz gut.
Artikel 5 Grundgesetz, Meinungsfreiheit. Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Dazu gehört auch Satire und so weiter und so fort. Das ist erstmal gegeben. Aber auch hier dann wieder im Einzelfall eine Interessenabwägung. Und da ergibt es auch durchaus Sinn, dass ein Unternehmen, wenn ein Mitarbeiter solche Werbung mit Meinungsäußerung macht, dass man das intern irgendwie fixiert, praktisch so Social Media Guidelines, genau, und das kommuniziert und auch dokumentiert. Das ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber durchaus empfehlenswert.
Gibt es in dem Kontext, wenn du da jetzt schon Berührungspunkte hattest, weil, also wie gesagt, es ist, glaube ich, echt eine ziemlich neue Form, die jetzt ja immer mehr Zustimmung gewinnt. Gibt es da sonst noch irgendwelche Sachen, die du aus Erfahrung schon mitgeben kannst? Oder hattest du noch keinen so eine Zusammenarbeit jetzt im Bereich so Markenbotschafter, Corporate Influencer?
Tatsächlich nimmt es zu.
Ja.
Tatsächlich, es gab aber bisher zum Glück keine juristischen Auseinandersetzungen, weil wir uns vorher abgestimmt haben. Insofern tatsächlich nein, also da war bisher in meinem Bereich, in meinem Mandantenstamm, die eben auch wirklich viel dieses Medium mittlerweile nutzen, auf jeden Fall noch keine juristischen Auseinandersetzungen.
Okay, gut. Du hast eben schon DSGVO angesprochen. Inzwischen, ich glaube, es war 2018 oder so, als es dann ja wirklich im Mai oder so, hatten wir auch viel zu tun damit. Ja. Hat ja einige aufgeschreckt. Inzwischen ist es eine Weile her. Aber vielleicht kannst du ja dennoch nochmal drauf eingehen, so auf der Zielgerade von dieser Folge, dass man sagt, was hat sich seitdem verändert? Auf was müssen Unternehmen seitdem verstärkt auch nochmal achten?
Also, DSGVO ist im Mai 2018. Ja. Wir hatten aber 2 Jahre Vorlaufzeit.
Ja.
2016. Mhm. Und im Mai, seit Mai gilt sie dann wirklich. Und mir wurde die Bude eingerannt. Ja, aber
zwei Monate vorher, ne?
Ja, genau. April. So, genau. Was müssen wir eigentlich machen? Da konnte ich aber viele, viele Unternehmen, und nicht nur Unternehmen, sondern jeder, der personenbezogene Daten verarbeitet. Das kann auch ein Verein sein, das kann ein One-Man-Malershop sein. Wenn der personenbezogene Daten verwendet, was er tut, muss er sich darum kümmern. Mhm. Wir in Deutschland hatten aber vorher auch schon das BDSG, das Bundesdatenschutzgesetz, und hatten schon sehr, sehr viele Dinge, die schon vorhanden waren. Stell dir vor, EU-weit, in anderen EU-Ländern gab es vielleicht gar keine Regelungen zum Datenschutzbeauftragten, zu solchen Sachen. Mhm. Das hatten wir in Deutschland schon. Datenschutzerklärung auf der Webseite. Und wenn man seine Hausaufgaben vorher schon ganz gut gemacht hatte, musste man gar nicht so
keine viel machen.
Ja, man musste ein bisschen aufpeppen, aber das ging. Aber tatsächlich ist es so, im Bereich Datenschutz, darum muss man sich kümmern. Einmal im Unternehmen, brauche ich einen Datenschutzbeauftragten, brauche ich keinen. Das hängt von der Mitarbeiterzahl an, 20 Mitarbeiter, früher waren es 10. Dann brauche ich einen, die Datenschutzerklärung, die ich auch safe machen sollte, weil ich dann wieder abgemahnt werden kann, wenn ich das nämlich nicht richtig mache. Dazu gehört auch das Thema Cookies, ja. Mhm. Cookies, da gibt es Rechtsprechung des BGH. Ich brauche eine Cookie-Leiste, die der User aktiv anklickt. Also das, manche haben das immer noch, dass ich das einfach wegklicke. Und die muss auch einen bestimmten Inhalt haben, diese Cookie-Leiste, notwendige Cookies oder nicht. Und das sind alles Sachen, also Datenschutz braucht wirklich jeder. Und deswegen zu diesem Thema, ich bin auch Datenschutzbeauftragte tatsächlich, rechtlich nicht technisch, da habe ich jemanden, mit dem ich zusammenarbeite, und das ist ein Thema, und das wird auch abgemahnt, wenn ich da Fehler mache.
Okay. Also klingt schon irgendwie nach Klassiker, aber so wie du sagst, nach wie vor ein Thema, ne, was auch nicht irgendwie dann allen klar ist oder trivial ist oder alle schon alles erledigt haben.
Ganz genau.
Sehr gut. Das war super. Die Zeit ist auch schon wieder vorbei.
Wahnsinn. Es ging
schnell rum.
Geflogen.
Ja, ich entlasse dich aber auch nicht ohne die drei typischen abschließenden Fragen.
Okay.
Kommst jetzt überrascht für dich? Ich wüsste es nicht. Ich frage dich zuerst nach deinem Lieblingsrestaurant oder deinem Lieblingscafé in Bielefeld.
Das ist, also ich habe natürlich mehrere, ich will jetzt auch niemanden vergessen. Aber mein Lieblingsrestaurant ist tatsächlich das Amici. Und dann finde ich noch 3 andere sehr nett, wo ich häufig bin. Und ich muss sagen, ich war jetzt längere Zeit auch, ich bin oft in Hamburg, nicht hier. Hier tut sich ja auch wahnsinnig viel. Also es gibt einige, in denen ich noch überhaupt nicht war, wo ich nur drüber gelesen habe, die jetzt hier irgendwie aufgemacht haben, was sehr nett klingt, was ich gelesen habe. Also da finde ich, ist Bielefeld wirklich gut aufgestellt.
Dein Lieblingsort in Bielefeld?
Die Alm.
Und die schließt sich der Kreis der
und
Folge.
Und die Sparrenburg.
Genau, kam mir auch schon vor.
Ja.
Okay, last but not least, dein liebstes Ausflugsziel in der Region?
Das ist schwierig zu sagen. Tatsächlich, weil ich hier in der Region eigentlich keine Ausflüge mehr mache, seit meine Kinder groß sind. Das war früher das Hermannsdenkmal und solche Geschichten. Ja. Da kann ich dir keine Prio sagen.
Okay. Irgendwas näher bei? Bauernhausmuseum? Also irgendwo,
das ist so lange her. Also ich war da vor 15 Jahren das letzte Mal. Sag mir mal ein paar Vorschläge.
Einfach, dass man jetzt nicht Ausflug im Sinne von, du fährst jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde, sondern dass man einfach sagt, also nicht, wenn dir was spontan was einfällt.
Für mich ein Ausflug ist der Obersee.
Ja.
Ja.
Kann ich nachvollziehen. Sehr schön. Alles klar. Damit ganz lieben Dank fürs Gespräch. Für deine ganzen Inputs in dieser Folge. Ich hatte echt ein bisschen Respekt vor dieser Folge, weil ne, juristisches Thema und Begrifflichkeiten und so, aber ich finde, du hast gut geschafft, das auch für, ich nenne es mal Einsteiger, Leute, die sich da nicht tagtäglich mit zu beschäftigen, das gut rüberzubringen. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch und das freut mich sehr, was du gerade gesagt hast und das ist auch meine Erfahrung. Es ist wichtig, dem Nichtjuristen als Jurist das so zu vermitteln, dass er kapiert, so halbwegs, das, die Details macht ja der Jurist dann, so halbwegs kapiert, um was es überhaupt geht.
Und eine gute Fähigkeit.
Wenn ich das so ein bisschen drüber gebracht habe, freut mich das und ich bedanke mich, dass ich hier sein konnte.
Wunderbar. Damit sagen wir Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zur nächsten Folge.